Die Überschrift dazu ist Ermahnung zur Versöhnlichkeit. Matthäus schreibt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, was so viel heißt wie nichts nutzt, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Adrian?
Da vorne kommt.
Schau wieder vor. Vater, ich bitte dich jetzt für dein Wort, das du durch Adrian zu uns tragen möchtest. Segne du seine Worte und berühre jedes einzelne Herz. Amen.
Guten Morgen. Wie geht's euch? Gut, sehr gut. Sehr gut. Wir sind mitten in einer, nein, wir starten eine Reihe. Jesus und das Gesetz. Und Aaron hat uns letzte Woche schon so ein bisschen mit hineingenommen in die Thematik. Es geht vor allem um die Bergpredigt von Jesus. Und wer, sicherlich haben einige von euch die Bergpredigt schon mal gelesen. Und man entdeckt da ganz schnell, dass Jesus Bezug nimmt auf die 10 Gebote. Und heute soll es um ein Gebot gehen. Komme ich gleich drauf. Ich will kurz nochmal zusammenfassen, was Aaron letzte Woche so deutlich gemacht hat. Aaron hat uns dargelegt, dass das Gesetz gut für uns ist. Das Gesetz ist gut für uns. Und er hat dann so ein bisschen auch dargelegt, dass es unterschiedliche Arten vom Gesetz im Alten Testament und auch im Neuen Testament gibt. Wer kann sich noch daran erinnern, was das für Arten waren? Ich habe es nicht ganz verstanden. Moralgesetz, genau. Zeremonialgesetz und dann das Gesetz zur politischen Ordnung. In diese drei verschiedenen Arten von Gesetz hat Aaron das so aufgeteilt und ich fand das eine ganz gute Hilfe. Das Kirche, genau. Zudem hat er auch ganz deutlich gemacht, dass das Gesetz für uns als Christen Freiheit bedeutet. Ja, und unter diesen, denkt bitte immer daran, wenn ich heute Dinge sage, denkt daran, das Gesetz bedeutet für uns Freiheit. Heute wollen wir etwas tiefer in das Thema einsteigen. Es wird um ein bestimmtes Gesetz gehen oder ein bestimmtes Gebot gehen, was Jesus heute nennt. Aber wir werden auch trotzdem noch mal ein bisschen allgemein gucken, wie wir das Gesetz in unseren Alltag integrieren können. Wir werden heute mit der Bibel arbeiten. Deswegen wollte ich mal ein bisschen fragen, wer von euch hat denn seine Bibel dabei heute? Oh, zwei, drei, ein paar. Also ihr könnt euch angewöhnen, wenn auf dem Plan steht, Adrian predigt, dann bringt bitte eure Bibel mit. Weil ich finde das total gut, wenn man nachschlägt. Die Stellen, die ich lese, und ihr dürft es heute, ich gebe euch genug Zeit. Wer von euch hat sein Handy dabei? Ja, jetzt lacht er, ja. Also die Bibel nicht mitnehmen, aber Handy haben sie alle dabei. Aber total gut, weil es gibt ganz tolle Bibel-Apps. Und ich möchte euch empfehlen, wenn ihr sagt, ich möchte die Bibel eigentlich nicht immer überall mitschleppen, dann ladet euch mal die Bibel-App drauf. Vielleicht habt ihr sie auch drauf. Und dann dürft ihr im Gottesdienst ausnahmsweise auch euer Handy benutzen, um mitzulesen. Ich finde das eine tolle Möglichkeit. Also Bibel-App drauf, Bibel immer dabei. Trotzdem bin ich ein Freund von der analogen Bibel, muss ich sagen, weil man doch irgendwo das Schriftbild weiß, plötzlich, man kann sich daran erinnern, ah ja, da stand mehr vorne, da stand mehr hinten. Der und der Vers, den habe ich oben rechts in der Ecke gelesen, wer so ein bildliches Gedächtnis hat, analoge Bibel total gut. Digitale Bibel im Handy auch gut. Aber egal, jetzt, ich habe mich deswegen entschieden, die Bibelverse hier vorne nicht an die, nicht an die Wand zu schlagen, sondern bitte nehmt eure analoge oder eure digitale Bibel raus und ich schreibe die Bibelstellen hier ran und ihr könnt die dann aufschlagen und wir können zusammen darin arbeiten. Also heute geht es ums sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Und als ich dachte, okay, jetzt bin ich mit dem Thema dran, dachte ich, wow, du sollst nicht töten. Krasses Thema. Eigentlich geht es mich überhaupt nichts an, weil ich ja nicht töte. Wer von euch hat schon mal getötet? Ah, schwierige Frage, oder? Jetzt, was meint ihr denn jetzt überhaupt? Sehr viele Insekten. Jemand hat schon mal Insekten getötet? Ja, was meint er jetzt? Meint er Tiere? Meint er Insekten? Was? Also, wartet mal mit eurer Antwort noch ein bisschen. Ja? Ich stelle die Frage nachher nochmal. Trotzdem, wenn ich in 2. Mose 20, Vers 13... Also 2. Mose 20, Vers 13, 10 Gebote, du sollst nicht töten oder du sollst nicht totschlagen. Wenn ich das lese, mein erster Gedanke ist, also damit habe ich kein Problem. Ich habe noch nie einen Menschen getötet. Und ich vermute, dass der Großteil von euch auch noch nie einen Menschen getötet hat. Also das ist ja ein Gebot, das kriegen wir leicht hin, oder? Und trotzdem kommen ganz viele Fragen plötzlich auf, wenn ich über dieses Gebot nachdenke. Wie kann das sein, dass Gott in den 10 Geboten sagt, du sollst nicht töten und sich dann ein Kapitel später eine deutliche Aufforderung zur Todesstrafe findet? Also das kriege ich nicht ganz zusammen. Und wenn ich dann die Bibel lese, begegnen mir viele Geschichten, in denen Gott auffordert zu töten. Und Gott lässt es zu, dass sein Volk getötet wird. Wie sieht das mit Tieren aus? Ist das nicht auch Leben, was wir nehmen? Ist das nicht auch töten, wenn wir ein schönes Steak essen? Die Frage nach Schwangerschaftsabbruch. Die Frage nach Euthanasie, also töten auf Verlangen oder nach Ermessen des Arztes. Da kommen wir plötzlich in ganz schwierige Fragen. Todesstrafe in der heutigen Zeit? Gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt? Was sagt die Bibel dazu? Altes Testament scheint das ja gang und gäbe zu sein, Neues Testament auch, heute. Das sind so schwierige Fragen, die kann ich und die möchte ich heute vielleicht gar nicht beantworten in der Predigt. Aber wer sich damit ganz doll auseinandersetzen will und gut auseinandersetzen will, dem empfehle ich Thomas Schirmacher, Ethik. Der hat sich mit all diesen Fragen sehr intensiv auseinandergesetzt, hat alle Stellen im Alten Testament, im Neuen Testament ausgelegt und auch das in die heutige Zeit übertragen. Also das ist ein Band. Also hier gibt es noch mehr. Also habt ihr was zu tun. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns in der Bibliothek steht, in der Gemeindebibliothek. Ich habe mir die jetzt vom George geliehen, habe die nicht alle ganz durchgelesen, aber die entsprechenden Stellen für heute schon. Darum soll es mir aber heute gar nicht gehen. Es sind schwierige Fragen. Thema Töten. Ich möchte aber trotzdem eine Sache sagen, die vielleicht so ein bisschen Verständnis dieses Textes beiträgt. Im Alten Testament, das wurde in Hebräisch, zum größten Teil in Hebräisch, der hebräischen Sprache geschrieben, da steht in diesem Vers, 2. Mose 20, Vers 13, ein Wort für Töten, Rasach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ungefähr so. Und dieser Begriff, der kommt im Alten Testament 47 Mal vor. Und 46 Mal, also fast immer, davon steht der Begriff für rechtswidriges Töten. Ja? Du sollst nicht rechtswidrig töten. Und das macht hier einen großen Unterschied in diesem Gebot. Und ich glaube, dann können wir ein bisschen besser auch verstehen, wenn im nächsten Kapitel dann Gott die Todesstrafe für bestimmte Dinge verordnet. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Du sollst nicht rechtswidrig töten. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann müssen wir feststellen, ja, es geht hier viel um Gesetz. Es geht darum, die Gesetze penibel einzuhalten. Es geht um die Einhaltung von Gesetzen. Ja, die Bücher Mose, wer anfängt, wer sagt, wo ich möchte mal gerne die Bibel lesen, dann kauft er sich eine Bibel und dann fängt er vorne an zu lesen und die ersten Geschichten sind ja noch toll und dann plötzlich kommt er 2. Mose 20, 3. Mose, oh wei, dann wird es echt schwierig. So viele Gesetze. Und dann legt er die Bibel weg. Also es geht wirklich viel um Gesetze im Alten Testament. Und es geht um die Einhaltung. Aber es unterscheidet deutlich auch von dem Übertreten des Gesetzes und allein dem Planen der Übertretung. Also ich nehme mir Kopf vor, etwas zu übertreten. Da unterscheidet das Alte Testament deutlich. Aber, muss ich auch sagen, im Alten Testament können wir auch klar erkennen, dass es Gott nie um eine reine äußerliche Erfüllung vom Gesetz geht, sondern immer darum, dass der Mensch Gott von ganzem Herzen und ganzem Verstand dient. Obwohl es das Zeremonialgesetz gab mit den ganzen Opfervorschriften, kann im Psalm 51 David sagen, ich schreibe das jetzt nicht an, das braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese es schnell vor. Psalm 51, Vers 18, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, also Zeremonialgesetz. Sonst gebe ich es dir. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Und es gibt ganz viele Verse im Alten Testament, wo das deutlich ist, dass Gott eigentlich gar keine Lust auf Schlachtopfer hat, sondern dass es ihm um dein Herz geht. Und es ging ihm auch schon im Alten Testament ums Herz. Und auch in unserem Text heute, jetzt dürft ihr das aufschlagen, da könnt ihr den Finger drin lassen, auch in unserem Text heute, da können wir das lesen. Ja? Da hat der Gabi das ja auch gerade schon vorgelesen. Darum, wenn deine Gabe auf dem Altar opferst, Zeremonialgesetz, galt auch zu der Zeit noch, und dort dich erinnerst, dass dein Bruder etwas wider dich habe, so lass alles liegen, ist mir egal. Dein Opfer auf dem Altar ist mir egal, aber geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder vorher. Auch da können wir erkennen, dass es beim Gesetz mehr darum geht, als nur um das Richtige zu tun. Es geht um mein Herz, es geht um das, was in meinem Kopf drin ist. Kommen wir später gleich nochmal auf den Vers auch. Unser deutsches Gesetz, ich stelle mir mal so eine Situation vor, ich kenne mich nicht allzu gut aus, aber ich stelle mir so eine Situation vor, Richter guckt ins Gesetzbuch und dann steht da, töten ist verboten, Strafe. Und im deutschen Gesetz, da wird geguckt, was hat derjenige denn wirklich getan und danach wird geurteilt. Aber trotzdem versuchen Richter auch immer, den Hintergrund und die Absicht zu verstehen, die hinter der Straftat steht. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Und dementsprechend kann das Urteil dann auch das Strafmaß auch gemildert oder auch gesteigert werden. Jesus sagt in unserem Text klar, dass es hier nicht um die eigentliche Handlung des Töten geht. Nein, allein wer seinen Bruder zürnt. Töten beginnt in den Gedanken. Fällt dann ins Herz, verfestigt sich, daraus wächst Zorn. Und dieser Zorn, der ist dann wie Unkraut, das sich im Garten verbreitet. Es schlägt überall Wurzeln und je länger man es wachsen lässt, desto mehr macht es kaputt. Und desto schwieriger ist es, es auch wieder loszuwerden. Zorn tötet. Schlechte Gedanken über jemanden töten. Können wir jetzt immer noch sagen, naja, dieses Gebot, du sollst nicht töten, geht mich eigentlich nichts an? Hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass es gut wäre, wenn dieser oder jener Mensch nicht mehr da wäre? Am Arbeitsplatz, in der Schule, Ja, oder in der Gemeinde sogar. Dieser Kollege oder Vorgesetzte, der dir immer das Leben so schwer macht. Wäre so gut, wenn der nicht mehr da wäre. Oder diese Person, die beim Stammtischgespräch immer alles besser weiß. Mensch, das wäre so gut, wenn die nicht mehr da wäre. Oder dieser Nachbar, der immer über die Hecke guckt und so komisch grinst. Mensch, das wäre echt gut, wenn der nicht mehr da wäre. Oder die Nachbarin, die immer nur rummeckert. Ach Leute, die Welt wäre so viel besser, wenn all diese Menschen nicht mehr da wären. Ist das so? Überlegt mal selber, wo euch negative Gedanken über eure Mitmenschen kommen. Überlegt mal selber. Ich brauche gar nicht lang nachdenken. Da muss ich ehrlich sein. Oder stellt euch mal folgende Frage. Wie wäre das, wenn jeder von uns so ein iPad vorm Kopf hätte, ja? So, und hier würde immer so draufstehen, was du wirklich denkst über den anderen, mit dem du gerade redest. Ja? Was wird denn da so draufstehen? Also es wäre ja schrecklich, oder? Hey, aber das ist es. Darum geht's. Was denkst du über den anderen, wenn du mit ihm redest? Was denkst du über den anderen, wenn du mit anderen über ihn redest? Aus schlechten Gedanken folgt der nächste Schritt. Schlecht reden über denjenigen. Ja? Wenn ich schlechte Gedanken über jemanden habe, dann fange ich an, in meinem Freundeskreis oder bei anderen, ihn schlecht zu machen. Fängt so ganz leicht an nur. Es gibt ja den Begriff Rufmord. Das ist auch töten. Warum tun wir das? Warum sprechen wir schlecht über andere Menschen? Ich weiß nicht, ich erwische mich schon öfter mal dabei. Ich habe überlegt, wie das sein kann. Klar, jemand hat mir was Blödes angetan. Vielleicht wollte er es gar nicht, vielleicht wollte er es doch. Und dann fange ich an erstmal mit meiner Frau zu sprechen. Sag mal, der hat aber echt, also das hat mir nicht gefallen. Und im Grunde genommen ist das sowieso völlig blöd. Aber es gibt noch verschiedene andere Gründe, warum wir schlecht über andere Menschen sprechen. Und da kommt das ganze Thema Mobbing auch hoch, ja? Am Arbeitsplatz, in der Schule. Als ich in der Schule war damals, da wurde ich gemobbt. Es war nicht schön. Ich war so ein Außenseiter, ich habe zwar so ein paar gehabt, aber die waren, mit denen ich gut klarkam, aber die waren auch alles Außenseiter und dann wurde über mich schlecht geredet. Es kann so weh tun. Es kann so viel kaputt machen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das? Warum machen die das? Und dann habe ich gedacht, ja, das sind Kinder. Die wissen eigentlich, die haben noch keine Lebenserfahrung, die wissen noch nicht so richtig, was los ist. Und lass die mal erstmal erwachsen werden und dann wird das auch weggehen. Ist das so? Nein. Guckt mal an euren Arbeitsplatz, wo ihr jetzt arbeitet. Es gibt immer Leute, die versuchen, schlecht über andere Leute zu reden. Und ich frage, hey Leute, seid ihr alle Kinder oder was? Warum ist das so? Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, weil ich halt auch mit dieser Geschichte groß geworden bin. Und ich bin zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Ich glaube, Menschen reden schlecht über andere Menschen, weil sie selber ihre Schwäche überdecken wollen. Weil sie von ihrer eigenen Schwäche ablenken wollen. Weil sie sich besser positionieren wollen als den anderen. Ja, gerade am Arbeitsplatz. Es geht vielleicht um eine Beförderung. Ja, da muss man sich irgendwie positionieren. Da fängt man an, vielleicht eine Mail zu schreiben, wo dann der Chef im CC ist, wo geschrieben, gesagt wird, was der andere schlecht gemacht hat. Man fängt sich an, selbst zu rechtfertigen. Und wisst ihr was? All diese Dinge brauchen wir als Christen nicht. Denn erstens sind wir gerechtfertigt worden durch Jesus Christus. Zweitens dürfen wir schwach sein. Es ist kein Problem, mit Schwächen zu kommen. Jesus ist unsere Stärke. Wir brauchen uns nicht positionieren. Nein, Jesus ist für alle gestorben. Man braucht sich nicht einen besseren Platz ergattern, damit man vielleicht ein bisschen näher bei Jesus sitzt im Himmel. Nach dem schlechten Gedanken folgt das Schlechtreden. Hast du schon mal gedacht, dass es besser wäre, wenn eine Person nicht da wäre? Hast du schon mal schlecht über jemanden geredet? Und jetzt stelle ich euch die Frage nochmal. Wer von euch hat schon mal getötet? Und jetzt muss ich meine Hand hochhalten. Kommen wir nochmal zu unserem Text. Also ihr dürft nochmal aufschlagen. Matthäus 5. Ah, das habe ich gar nicht angeschrieben. Für die, also. Matthäus 5 und ich glaube 22 bis 26 haben wir gelesen. Stimmt das, Gabi? Wie? 21, gut. 21 bis 26. Genau. Wir kommen nochmal zu unserem Text. Also, da geht es plötzlich um Schimpfworte, ja? Racker. Ist ein Schimpfwort, mit dem können wir heute nichts mehr anfangen. Racker. Du Narr, vielleicht schon eher. Ja, das sind so die Übersetzungen. Und Gabi, deine Übersetzung, die fand ich ganz toll. Die hat das gleich versucht, ein bisschen auch auszulegen. Ja, was heißt das? Oder zu übertragen in die heutige Zeit. Ja, zum Beispiel, du Dummkopf oder du Idiot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal von der Kanzel sage. Aber ich weiß, es ist so, also das ist vielleicht bei mir so in meiner Generation. Was ist bei den jungen Leuten so gerade aktuell? Loser? Opfer. Oh, Opfer ist aber ganz schlimm. Okay. Lassen wir das, aber es geht hier um Schimpfworte und einige Bibelausleger, also es sind so schlaue Leute, die sich sehr viel mit dem Text beschäftigen und überlegen, was kann das alles bedeuten und wie kann Jesus das gemeint haben. Einige Bibelausleger sehen hier keine Schimpfworte oder Verfluchungen im Allgemeinen, so, ja, also Raka und Na waren einfach so Schimpfworte, die man genannt hat, sondern sie sehen hier eine Abstufung, ja. Eine stufenlose Verfluchung der jüdischen Rabbis untereinander. Hier gab es abgestufte Bannformeln. Und die Rabbis verfluchten sich gegenseitig, was die Jünger Jesu nicht tun sollten. Wenn also ein Rabbi einem anderen grundlos zürnte, so erteilte er ihm einen Verweis und brachte ihn vor ein Gericht mit drei Richtern, dem niedrigen jüdischen Gerichtshof. Mit Raka wurde die nächsthöhere Bannformel gesprochen und der Fluchende brachte den anderen vor den Hohen Rat mit 23 Richtern. Naja, und dann wisst ihr, wie das weitergeht. Ja? Also so eine abstufende Reihenfolge. Und mir scheint, dass hier der Zusatz oder dieses Wort ohne Grund von Bedeutung ist. Jetzt gibt es, das ist ja Neues Testament, im Griechischen geschrieben, da gibt es verschiedene Handschriften, die wir überliefert bekommen haben. Und es gibt Handschriften, da steht dieses ohne Grund nicht drin und es gibt andere Handschriften, da steht das drin. Ich halte aber das dafür sehr gut, dass es da drin steht, denn wir sollen nicht ohne Grund jemanden vor Gericht bringen. Wir sollen nicht ohne Grund jemanden zürnen. Und in diesem Zusammenhang, so wie diese abstufenden Bannformeln von den Juden, den Rabbinern gesagt wurden, ist es, glaube ich, recht wichtig, dass wir hier dieses ohne Grund, deine Übersetzung hat es auch eingefügt, dass wir das mitlesen. Also wundert euch nicht, wenn es in eurer Übersetzung nicht drin steht. Könnt ihr dazu schreiben. Ist dann auch alles in Ordnung. Ihr verfälscht damit das Wort Gottes nicht. Interessant finde ich hier auch, dass Jesus das Ganze dann umdreht. Nämlich nicht derjenige, der dieses Wort sagt, der das Wort hören muss, also der den Bann zugesprochen bekommt, soll vors Gericht, sondern derjenige, der es sagt. Also Jesus dreht das hier alles um. Wer es grundlos sagt, der geht bitte selber vors Gericht. Was kann ich jetzt mit dieser Abstufung anfangen? Schwierig. Ich glaube, dass es Jesus als auch den Zuhörern um eine interessante Frage ging, die uns heute auch immer wieder vorkommt und uns heute auch betrifft. Nämlich die Frage, wie weit dürfen wir hier gehen, ohne das Gesetz zu übertreten? Wo ist die Grenze? Wie weit dürfen wir gehen, ohne das Gesetz zu übertreten? Ist es erlaubt, noch Dummkopf zu sagen? Oder ist es vielleicht sogar erlaubt, noch du Idiot zu sagen? Und dann muss ich auf einmal schauen. Und ich merke, dass diese Frage bei mir in meinem Leben ganz oft vorkommt. Und wenn es um das Gesetz geht, wie weit darf ich gehen, ohne die Grenze zu übertreten? Ich möchte euch eine kleine Veranschaulichung zeigen. Ich habe hier mal so eine Grenze, soll eine Grenze darstellen. Ja? Wer es nicht sehen kann, das sieht ungefähr so aus. Ich stelle ich mal hier hin. Grenze. Und jetzt brauchen wir noch was hier. Leider habe ich nur noch ein Blatt, deswegen male ich das mal jetzt hier so auf. Könnt ihr das lesen? Also es soll Gott heißen. Ich stelle es ein bisschen vor. Wir strahlen Gott mal an. So, das ist Gott jetzt. Oh. Genau. Und das ist die Grenze, die Gott gibt, das Gesetz. Und die Frage, die ich ja gerade gestellt habe, wie weit darf ich gehen, um das Gesetz noch zu erfüllen, ist eine Frage, die wir ganz oft stellen. Ja? Wie weit darf ich gehen, was darf ich zum Beispiel noch für ein Schimpfwort sagen dem anderen? Ja? Und dann gucke ich, lote ich so ein bisschen aus, okay, das ist die Grenze, vielleicht kann ich ein bisschen weiter nach hinten schieben, so, genau. Auch in allen anderen Themen, ja. Ehebruch ist das nächste Thema, werden wir nächsten Sonntag was drüber hören. Klar, wenn ich mit einer anderen Frau schlafe, dann ist das wahrscheinlich Ehebruch, da sind wir uns alle einig, oder? Ja, genau. Wenn ich einer anderen Frau in die Augen gucke und ein bisschen flirte mit ihr, ist das Ehebruch? Ja, jetzt sagen die einen ja, die anderen nein. Das ist plötzlich eine Grauzone. Wo ist die Grenze? Ja, und jetzt fange ich an. Okay. Ich schiebe es doch ein bisschen weiter nach hinten, oder? Das darf ich. Und dann noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und jetzt muss ich aufpassen mit dem Bass. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich anfange zu fragen, wie weit darf ich gehen, ohne dass ich das Gesetz übertrete? Schaut mal, wie ich stehe. Ich stehe mit dem Rücken zu Gott. Und ich entferne mich im Grunde genommen von Gott, wenn ich frage, darf ich das noch, darf ich das noch? Und so oft ist es in meinem Leben so, dass ich anfange, das zu fragen. Darf ich das noch? Wie viel Alkohol darf ich trinken, ohne dass ich dagegen verstoße, dass Paulus sagt, trinket euch nicht voll Wein? Ja? Ach, ein Wein abends, okay. Zwei sind auch noch okay. Drei, ja, ihr wisst, was ich meine. Oder wie viel Almosen muss ich geben, damit ich das Gesetz erfülle? Wie viel muss ich beten, damit ich genug bete? Wie viel darf ich richten, ohne dass ich selbst gerichtet werde? Wie weit darf ich gehen, ohne die Grenze zu übertreten? Und ihr merkt, das ist eine gefährliche Frage, weil mit diesen Fragen entferne ich mich von Gott. Ich drücke die Grenze von mir aus immer weiter nach hinten, aber ich entferne mich von Gott. Gott möchte Leben schenken. Du sollst nicht töten, sagt Gott zu uns. Warum? Weil Gott möchte leben. Das können wir schon in den ersten Zeilen der Bibel oder in den ersten Versen der Bibel erkennen. Ja, Gott schafft Leben. Er schafft die Erde im Schöpfungsbericht. Er schafft Leben. Er will das Leben. Er ist Leben. Er schenkt Leben. Er hält Leben. Und er bringt Leben zurück. Wir können lesen in Epheser. Ja, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Was macht nichts. Also Epheser 2, Vers 5. Könnt ihr mal mit aufschlagen. Epheser 2, Vers 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung, oh, das fängt schon bei 4 an, entschuldigt, glaube ich. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Gott hat uns mit Jesus Christus lebendig gemacht. Gott möchte lebendig machen. Gott möchte lebendig machen. Und weil er es liebt, lebendig zu machen, möchte er auch, dass wir lebendig machen. Vor ein paar Wochen hat Ulrich Roman gepredigt über die Jahreslosung. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Und hier kommt so zum Ausdruck, dass Gott Leben schaffen will. Er will, dass wir lebendig sind. Und warum sollen wir jetzt hingehen und sagen, ich will aber tot machen? Nein, wir wollen doch nach Gottes Willen leben. Das heißt, dass wir auch lebendig machen sollen. Leichter gesagt von hier oben als getan, richtig? Du kannst doch mal einen weitermachen. Der Heilige Geist, der spielt hier jetzt eine ganz große Rolle. Deswegen möchte ich ein bisschen über den Heiligen Geist sprechen. Ist komisch, ne? Wir haben eigentlich eine Predigtreihe über das Gesetz, aber wir sprechen über den Heiligen Geist. Aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich das jetzt anführe. Wir Menschen, wir tendieren dahin, doch immer in die Richtung zu gehen. Immer Richtung Grenze. Das ist in uns irgendwie so angelegt. Wir wollen immer wissen, wie weit können wir gehen. Warum auch immer. Die Frage will ich gar nicht stellen. Dass wir Leben schaffen können, passiert dadurch nicht. Dadurch töten wir höchstens. Ich möchte in die Richtung gehen. Ich möchte meinen Rücken eigentlich zur Grenze. Ich möchte in die Richtung gehen. Ich möchte Richtung Gott gehen. Ich möchte immer Richtung Gott schauen. Das ist so das, was ich möchte. Und deswegen Heiliger Geist, weil der Heilige Geist befähigt uns, auf Gott zu schauen. Der Heilige Geist befähigt uns, lebendig zu machen. Der Heilige Geist befähigt uns, gute Gedanken über den Nächsten zu haben. Das können wir von selbst meistens gar nicht. In Apostelgeschichte 2, Vers 28, braucht ihr nicht mit aufschlagen, ich lese es vor. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Wenn ihr fragt, wie kann ich das? Wie kann ich auf Gott schauen? Wie kann ich von hier gehen, weggucken? Ändert euer Leben. Lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Viele von euch sind es. Und lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Und lasst euch jeden Tag füllen. Bittet Gott jeden Tag, dass er euch füllt mit dem Heiligen Geist, damit ihr auf Gott schauen könnt. Warum finde ich das so wichtig? Jetzt dürft ihr wieder aufschlagen. Galater 5, 22, 23. So, und diesen Vers, den mache ich mal rot, weil der wichtig ist. Diesen Vers, den haben wir alle von uns schon mal gehört. Im biblischen Unterricht damals auswendig gelernt. Oder Roland, müsst ihr den lernen? Ich weiß gar nicht. Nee, nimmt das mal auf die Agenda. Keine Ahnung. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und jetzt kommt's. Gegen diese ist das Gesetz nicht. Gegen diese ist das Gesetz nicht. Und genau das ist es. Mit den Früchten des Geistes gucke ich in die Richtung. Und dann brauche ich mir gar keine Gedanken, um die Grenze zu machen. Dann brauche ich mir gar keine Gedanken machen, darf ich jetzt das noch machen oder darf ich die Grenze vielleicht noch weiter nach hinten schieben? Nein. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt und uns jeden Tag neu füllt, dann werden wir Liebe, Freude, Friede, Langmut, all diese Dinge werden in uns wachsen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber der Heilige Geist will diese Sachen in uns wachsen lassen. Und natürlich ist das Gesetz und die Grenze gut für uns, weil wir keine perfekten Christen sind. Und es ist gut für uns, dass wir wissen, okay, hier ist eine Grenze. Aber ich ermutige euch, jeden Tag dafür zu beten, dass ihr euch dass der Heilige Geist euch füllt, damit genau diese Dinge in euch wachsen. Bete jeden Tag, dass Gott dich voll macht mit seinem Geist, dass er dich voll macht mit seiner Liebe, dass er dich voll macht mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Güte, mit seiner Treue. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann fangen eure schlechten Gedanken über den Nächsten an, sich in gute zu verwandeln. Weil das hat dann plötzlich gar keinen Platz mehr hier. Das hat gar keinen Platz mehr in deinem Leben. Jeden Morgen. Denn gegen all diese Dinge ist das Gesetz nicht. Dann fragen wir nicht mehr nach der Grenze. Dann laufen wir auf Gott zu. Die Richtung. Dann brauchen wir gar nicht fragen, wie weit darf ich gehen. Dann ist eher die Frage, wie nah kann ich bei Gott sein? Und dann entstehen diese positiven Gedanken über die anderen, die eigentlich blöd sind. Wenn wir das anfangen, dann fangen wir an, den anderen durch Jesu Augen zu sehen, mit viel Liebe. Viele kleine Entscheidungen, jeden Tag, die wir treffen, führen dazu, dass ich tot mache oder dass ich lebendig mache. Wofür entscheidest du dich? Denk mal immer drüber nach, bei jeder Entscheidung, bei jedem Wort, was du sagst. Worte haben so viel Kraft. Worte haben so viel Macht, können so viel zerstören, so viel kaputt machen, so viel tot machen, aber Worte können auch so viel Gutes hervorbringen und so viel lebendig machen. Wir wollen gleich ein paar Lieder singen, die uns innerlich vor